Okay, hallo. Wir sind 6 von 10 Leuten, die im Juli im Jahr 2001, 3 Tage nach dem Event in Genua festgenommen wurden und daraufhin 6,5 Wochen in der Untersuchungshaft in 2 Knästen in Genua verbracht haben. Zu unserer Gruppe. Wir sind, wie gesagt, 10 Leute gewesen, die in 2 Campingbussen unterwegs waren. Wir haben uns relativ spontan zusammengefunden. Wir kommen aus unterschiedlichen Städten in Deutschland. Und unser eigentlicher Plan war, auf den G8-Gipfel zu gehen, um an den Protestdemonstrationen teilzunehmen und danach noch weiter in den Urlaub zu fahren. Zu dem Ablauf unserer Festnahme. Am Sonntag, dem 22.07., also nach dem Überfall auf die Dia-Schule und nach dem Ende der Veranstaltung des G8, sind wir mit dem Bus Richtung Urlaub gefahren, wollten eigentlich am Meer campen, haben dort nichts gefunden und haben uns dann einen Platz ca. 40 Kilometer außerhalb von Genua zum Campen auf einem Hügel gesucht. Genau dort sind wir am Morgen um ca. 9 Uhr von Carabinieris geweckt worden. Dazu werden wir gleich Protokolle verlesen. Falls ihr Fragen habt, wäre es super, wenn ihr die nach unserem Vortrag stellen könntet. Zu mir, ich bin Mona aus Bremen und berufstätig.
Ich bin Uli aus Berlin.
Ich bin Henrik, bin 25.
Ich heiße Sven, wohne in Berlin.
Ich bin Almut und komme auch aus Berlin.
Ich bin Alex und komme auch aus Berlin.
Als Vorgeschichte für die für das, was wir gleich vorlesen werden oder berichten werden, die 5 Tage vor unserer Festnahme haben wir in Genua verbracht und die Festnahmesituation und natürlich die Wochen, die wir anschließend im Gefängnis verbracht haben, die standen natürlich auch unter dem extremen Einfluss von den Erfahrungen, die wir in Genua gemacht haben. Die Bilder, die uns bis dahin begleitet haben und sich natürlich in unseren Köpfen und in unseren Herzen eingebrannt haben. Wir haben am Tag vor unserer Festnahme Menschen getroffen, die in der Diaz-Schule waren. Wir haben auf den Demonstrationen selbst wurden wir Zeugen und Zeuginnen von brutalen Polizeiübergriffen, von militärischen Angriffen auf eine politische Großdemonstration am Samstag. Und all diese Momente, die in unseren Köpfen waren, also es gab überhaupt gar keinen Platz, all diese Momente irgendwo zu verarbeiten. Wir sind also direkt im Anschluss an die Gipfeltreffen, also am Montag, am 23. verhaftet worden. Und alles das, was wir bis dahin erlebt hatten, ja, war in uns und wir haben das mitgenommen die ganze Zeit im Gefängnis.
Dann verlese ich jetzt das erste Gedächtnisprotokoll von Alexandra über die Festnahme. Am 23.07. werden wir gegen 9 Uhr von einer Routinekontrolle der Carabinieri geweckt. Wir befinden uns ca. 40 Kilometer von Genua entfernt in der Nähe von Recco auf einer Anhöhe, gut einsehbar, wo wir die Nacht in unseren 2 Wohnmobilen verbracht haben. Die Carabinieri versichern uns wiederholt, dass es sich um eine Routinekontrolle handele, telefonieren aber hektisch durch die Gegend, bis circa 1 Stunde später Verstärkung anrückt. Diese Carabinieri scheinen höher gestellt zu sein und fangen an, unsere Wohnmobile zu durchsuchen. Dabei werfen sie alle schwarzen Gegenstände, zum Beispiel auch eine Teekanne, Socken, Unterhosen, sowie Werkzeuge aus den Werkzeugkisten der Camper auf einen Haufen. Die restlichen Dinge wandern auf einen anderen Berg. Zu diesem Zeitpunkt taucht das erste Mal die Worte Black Block auf und wir werden gefragt, ob wir aus Genua kämen. Die Durchsuchung dauert noch an, als weitere Autos kommen mit Polizisten in Zivil. Diese fallen direkt durch ihr aggressives Auftreten auf und wir werden direkt mit Flüchen von dem Zivilbeamten A bedacht. Selbiger durchsucht nochmals oberflächlich die Wohnmobile und tritt gegen Gegenstände und benimmt sich äußerst bedrohlich. Wir werden aufgefordert, ihnen im Konvoi auf eine nahegelegene Polizeistation zu folgen, damit unsere Personalien überprüft werden können. Während der Fahrt können wir noch über Handy einige Freundinnen über unsere Festnahme informieren. Auf der Polizeiwache von Recco müssen wir auf Stühlen im Gang Platz nehmen. Uns wird verboten, miteinander zu reden. Ich kann sehen, wie säckeweise beschlagnahmte Dinge von Polizisten hereingetragen werden. Zivilpolizist B, der Englisch spricht, fragt uns, ob wir Black Bloc seien und Genua destroyed hätten. Wir antworten, dass wir ohne Anwälte nichts sagen und dass wir sofort telefonieren wollen. Wir werden ausgelacht und B erklärt uns, dass wir hier in Italien seien, wir keine Rechte hätten und sie zu anderen Methoden greifen könnten, wenn wir nicht reden. Auf die Nachfrage einer Frau, ob er damit meine, dass sie uns schlagen werden, antwortet er ja. Die Situation ist sehr bedrohlich. Obwohl die Wache voll besetzt ist, scheint sich niemand der anderen Polizisten an der Situation zu stören. Nach der erneuten Nachfrage nach einer Anwältin schnellt A hervor und zieht einen Teleskop-Schlagstock und lässt ihn auf Sven herabsausen, schlägt knapp an ihm vorbei, an die Wand. Dabei flucht und beschimpft er uns. Er schlägt Sven mit der flachen Hand mindestens zweimal fest ins Gesicht. Er trägt schwarze Lederhandschuhe.
Sie bringen uns in Autos und fahren uns in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Fahrt versetzt mich in Todesangst. Auf den sehr, sehr engen Serpentinenstraßen fahren die Polizisten mit quietschenden Reifen und Blaulicht mit Tempo 80, wo eigentlich Tempo 30 vorgegeben ist. Für mich grenzt es bei dieser und den folgenden Fahrten an ein Wunder, dass keine Unbeteiligten verletzt worden sind, da der Fahrstil völligst unverantwortlich war. Wir werden im Auto hin und her geworfen. Im Krankenhaus werden wir einer Kontrolle durch großteils männliche Ärzte unterzogen, die uns auf vermeintliche Wunden, die von den Ausschreitungen aus Genua herruhen sollen, untersuchen. Bei uns allen verläuft die Suche negativ. Wir fordern das Krankenhauspersonal auf, einen Anwalt zu verständigen, da wir Angst vor weiteren Übergriffen haben. Sie sagen uns allerdings, dass sie nichts tun können. Wir werden in einer weiteren beängstigenden Autofahrt zur Carabinieri-Wache von Santa Margherita gebracht. Dort sollen wir Frauen uns auf Sitzgelegenheiten setzen, die Männer sitzen auf dem Boden. Alle außer mir tragen Handschellen, ein Paar war kaputt und ich hatte das Glück, keine tragen zu müssen. Ich verstecke aber meine Hände auf dem Rücken, um dies nicht bei Ihnen in Erinnerung zu rufen. Der Raum befindet sich genau gegenüber der Eingangstür der Wache. In ihm befindet sich ein Fernseher, einige Kisten und ein paar alte Stühle. Die Rollladen sind heruntergelassen und es ist halb dunkel. Zivilpolizist B, kommt herein und stellt uns wieder auf Englisch Fragen, die sich um unsere Teilnahme an der Zerstörung Genuas drehen. Da wir auf diese Fragen nach wie vor nicht antworten und weiterhin nach einer Anwältin fragen, tritt Zivilpolizist A in Aktion und teilt mit einem Schlagstock Schläge aus. Besonders hart trifft es Sven, der auf den Kopf, die Brust, den Rücken mehrere brutale Schläge erhält, umkippt und kaum noch atmen kann. Er schreit zum Teil vor Schmerzen. Die Situation ist unerträglich. Wir haben noch immer nichts gegessen oder getrunken. Ich habe das Gefühl, in Ohnmacht fallen zu müssen. Wir werden über Stunden in dieser Art und Weise verhört. Es ist ein abgestimmtes Spiel zwischen den Zivilpolizisten A und B. Der eine, der immer anfangs noch recht nett Geständnisse von uns haben will, und der brutale B, der dies mit Schlägen und Tritten einfordert, da wir nicht antworten wollen. Ich beobachte, wie Zivilpolizist A Monika mit voller Wucht gegen ihren Kopf tritt. Er trägt schwere Wanderschuhe. Daraufhin ist Monika über Stunden abwesend und nicht ansprechbar. Ich beobachte, wie Christine mehrere Male mit dem Schlagstock in den Nacken und auf den Kopf geschlagen wird. Ich sehe, wie Zivilpolizist A eindeutige Gesten mit dem Stock in Richtung einer Frau macht, die eine Vergewaltigung andeuten sollen. Ich selber erhalte einen Schlag, der meinen Kopf treffen soll, ich ihn aber, da ich noch immer keine Handschellen trage, mit Bein und Arm abwehren kann. Noch Wochen später ist der Striemen auf meinem Bein sichtbar. Ich versuche dies übrigens auch bei der Einlieferung in das Gefängnis Ponte Decimo beim Gefängnisarzt zu Protokoll zu geben. Dieser verweigert allerdings, das zu notieren. Mir wird des Weiteren ganz zu Anfang die Brille aus dem Gesicht gerissen, sodass ich die weitere Zeit keinerlei Überblick über die Situation mehr habe, beziehungsweise Gesichter erkennen kann. Dies passiert auch Hendrik, der ebenfalls Brillenträger ist. An einem Punkt wird Sven aus dem Raum geführt. Wir haben Angst und fragen, was sie mit ihm machen werden. Zivilpolizist A deutet eine Kehle durch Geste an und sagt, wenn wir noch einmal Avocato, also Anwalt, oder Ähnliches rufen, würde Sven umgebracht. Erst nach anderthalb Stunden wird er wieder hereingeführt. Wir waren uns sicher, dass sie ihn komplett zusammengeschlagen haben müssen. Dem war glücklicherweise nicht so. Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung, der wir uns alle nacheinander unterziehen müssen, ist der Moment sexistischer Bedrohung sehr hoch. Zum Händewaschen werde ich von einem Zivilpolizisten in ein Badezimmer geführt. Seine Kollegen grinsen anzüglich und wünschen ihm viel Spaß. Ich habe große Angst vor einem Übergriff. Wir verbringen insgesamt circa 8 Stunden auf dieser Wache. Zivilpolizist A und B springen die ganze Zeit schreiend und höchst aggressiv und bedrohlich um uns herum und wenden immer wieder körperliche Gewalt gegen uns an. Die Zeit zwischen den Übergriffen ist von Angst geprägt, da es quasi nur ein Warten auf den nächsten Angriff ist. Während der gesamten Zeit erhalten wir nichts zu essen oder zu trinken. Gegen 22 Uhr werden zuerst die Männer aus dem Raum geführt, wir etwa eine halbe Stunde später. Wir werden ins Frauengefängnis Ponte Decimo in Genova überstellt. Die Fahrt dorthin erlebe ich wieder in Todesangst. Dort hören für uns die physischen Übergriffe auf. Uns wird allerdings weiterhin verweigert, mit einer Anwältin oder unseren Angehörigen zu telefonieren. Dies geschieht erst am 26. Juli nach unserer negativ verlaufenden Haftprüfung auf Druck einer Abgeordneten des Bundestages, die uns besucht. Wir werden ebenfalls erst am 26. Juli über den Grund unserer Festnahme bzw. den Vorwurf gegen uns informiert. Unsere Anwältin Raffaella Multedo sehe ich ebenfalls am 26. zum ersten Mal. Des Weiteren ist die Situation schwierig aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse und der zum Teil miserablen Übersetzung durch Dolmetscherinnen. Wir werden zu keinem Zeitpunkt über die Gefängnisordnung oder unsere Rechte aufgeklärt. Mir werden ärztliche Medikamente verwehrt.
Auch wenn sich manche Sachen vielleicht wiederholen, haben wir uns entschlossen, auch noch aus weiteren Gedächtnisprotokollen etwas vorzutragen. Und zwar abwechselnd. Gegen 9 Uhr werden wir von 2 Carabinieri-Polizisten geweckt. Ich schlafe im Wohnmobil, als es anklopft und heißt, dass wir alle unsere Ausweise abgeben sollen. Ich ziehe mich an und stehe auf. Draußen stehen 2 Carabinieri. Einer mit Maschinenpistole steht etwas abseits, einer steht am Auto, sammelt die Ausweise ein und telefoniert. Auf die Frage, worum es denn geht und ob es nicht erlaubt wäre, an dieser Stelle zu parken und zu übernachten, wird uns gesagt, dass alles in Ordnung ist und wir uns in einer normalen Kontrolle befinden würden. Der eine Polizist telefoniert sehr viel. Nach einer Weile kommen 2 weitere Carabinieri, die anfangen, die Campingbusse und Rucksäcke zu durchsuchen. Dabei werden alle schwarzen und dunkleren Kleidungsstücke herausgenommen und auf einen Haufen geschmissen. Alle anderen Kleidungsstücke werden auf einen anderen Haufen geworfen. Die Carabinieri fragen, ob wir ein Fotoapparat haben und fordern uns auf, diesen abzugeben, woraufhin der Fotoapparat auf die Motorhaube ihres Wagens gelegt wird. Die Carabinieri telefonieren sehr viel. Nach circa 2 Stunden kommen 4 weitere Zivilpolizisten, die sofort durch aggressives Verhalten und abfällige Bemerkungen uns gegenüber in Erscheinung treten. Sie beschimpfen uns als Scheiße, ziehen sich Lederhandschuhe an und beginnen erneut, unsere Sachen und die Wagen zu durchsuchen, woraufhin noch eine Menge Dinge mehr auf dem Haufen mit den dunklen Kleidungsstücken landet. Über jede Kleinigkeit scheinen die Polizisten sich sehr zu freuen. Sie schimpfen über uns, rennen aufgebracht hin und her, durchsuchen alles 2-mal, 3-mal und treten gegen die Werkzeugkiste, aus der sie immer wieder noch ein weiteres Teil herausholen und auf den Haufen mit den dunklen Klamotten schmeißen. Zivilpolizist 1 ist größer, hat einen auffälligen Bart um Mund und Kinn und trägt schwarze Lederhandschuhe. Er tritt besonders eifrig und wortführend in Erscheinung. Er ist offensichtlich eine Art Einsatzleiter oder Vorgesetzter. Die anderen Carabinieri haben seit seiner Ankunft nichts mehr zu sagen. Er trägt einen Teleskopschlagstock in der hinteren Hosentasche, rennt schnaubend hin und her und beschimpft uns lautstark auf Italienisch. Dann geht er zu seinem Auto und telefoniert. Nach einer Weile kommt er zurück und fordert uns auf, ihnen in unseren beiden Wagen zu folgen. Wir fragen auf Englisch, wohin wir gebracht werden. Ein weiterer Zivilpolizist antwortet nach Recco und dass die normale Kontrolle dort weitergeht. Wir packen den Tisch, die Schlafsäcke und alle unsere Sachen, die wir verstreut herumliegen, wieder in den Wagen. Zivilpolizist 1 deutet an, dass er von der Schusswaffe Gebrauch machen wird, falls wir versuchen sollten, ihnen nicht hinterherzufahren. Vor und hinter den beiden Wohnmobilen fahren jeweils Carabinieri-Wagen mit Blaulicht und Sirene. Während der Fahrt gelingt es uns, im Hinteren eines Wagens mehrmals zu telefonieren und Bekannte von unserer Festnahme zu informieren.
Ich war einer der Fahrer der beiden Busse und ich bin angehalten worden, von den Polizisten alles zu befolgen, in diesem Konvoi zu fahren, nicht auszuscheren, ansonsten würden sie uns erschießen. Das haben sie uns deutlich gemacht mit eben halt den Pistolen, die sie dabei hatten. Der Bus, den ich und einige Freunde ausgebaut haben, ist ein alter Mercedes-Bus, ist beschlagnahmt worden in der ganzen Zeit und ist nach 3 Monaten aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Obwohl er vorher vollkommen in Ordnung war, konnten die Freunde und Freundinnen, die den abholen wollten, ihn nicht aus dem Polizeireservoir herausfahren, sondern er musste abgeschleppt werden, weil er einen angeblichen Motorschaden hatte. Und er ist dann zu einer Werkstatt gebracht worden, wo er 2 Tage später vollkommen ausgebrannt, also eben halt davor stand. In den Bus ist eingebrochen worden und das war ein Wohnmobil, wo sich eine Küche drin befunden hat. Die Gasflasche, die darin war, stand 20 Meter entfernt und in dem Bus ist eben halt so ein Feuer gelegt worden, dass der komplettamente ausgebrannt ist.
An einer belebten Straße, anscheinend in Recco, halten wir an und werden aus den Fahrzeugen geholt und über eine Treppe nach oben in eine kleinere Polizeistation geführt. Dort sollen wir uns auf Stühle auf dem Flur setzen. Polizist 1 ist auch dort und verbietet uns, miteinander zu sprechen. Er rennt über den Flur und schreit uns an. Wir sagen ihm, dass wir kein Italienisch sprechen oder verstehen und einen Anwalt anrufen wollen. Ein weiterer Polizist 2 kommt hinzu und erklärt uns auf Englisch, dass wir kein Recht hätten zu telefonieren, dass wir kein Recht hätten, die Aussage zu verweigern. Wir seien schließlich nicht in Deutschland, und in Italien sei es auch rechtmäßig, uns zu schlagen, wenn wir nicht antworten würden. Er verbietet uns erneut, untereinander zu kommunizieren. Polizist 1 schreit weiter herum, rennt auf Einzelne zu und deutet an, uns zu schlagen. Auf dem Flur und in den offenstehenden Räumen befinden sich noch mehrere andere Zivilpolizisten und Carabinieri. Einige tragen Kleidungsstücke aus den Bussen in einen Raum am Anfang des Flures. Polizist schreit immer wieder laut Giotto, Giotto. Polizist 2 fragt uns auf Englisch, ob wir in Genua waren. Auf die erneute Ansage, dass wir einen Anwalt anrufen wollen, zieht Polizist 1 seinen Teleskopschlagstock aus der Tasche, fuchtet wild damit herum, schreit und schlägt ihn dann mit voller Wucht an die Wand knapp über dem Kopf von einem von uns vorbei. Er macht weitere bedrohliche Gesten und schlägt einem mit der Hand in Lederhandschuhen ins Gesicht. Kurze Zeit später werden wir einzeln durchsucht und die Treppe heruntergebracht und in Autos gesetzt. Ich sitze mit 3 anderen im Hinteren eines Carabinieri-Jeeps. Wir werden mit einem unglaublichen Tempo zu einer Art Station oder einem kleinen Krankenhaus gefahren. Ich habe Angst, verstehe nicht, was sie wollen und mit uns vorhaben. Auch ein Kamerateam ist bereits vor Ort. Alles geht jetzt hier sehr langsam und dauert ewig. Wir warten in der stickigen Hitze im Inneren des Carabinieri-Jeeps. Auch Polizist 1 ist anwesend. Er gibt Anweisungen an andere Polizisten und spricht mit dem Kamerateam. Er holt eine Schnur aus der Seitentür eines Autos, mit der er bedrohlich herumfummelt und dabei immer wieder auf mich und Sven zeigt, neben dem ich in einem Jeep eingesperrt bin. Wir werden einzeln in den Vorraum des Hospitals geführt. Die normale Kontrolle dauert jetzt schon viele Stunden. Es ist sehr heiß, wir haben den ganzen Tag noch nichts gegessen und getrunken und dürfen hier das erste Mal auf Toilette gehen.
Wir kommen dann einzeln in diesen Behandlungsraum, in dem sich 5 oder 6 verschiedene Männer und Frauen in weißen Kitteln befinden und Carabinieri. Und mir wird angedeutet, dass ich mich ausziehen soll, nackt, alles ausziehen. Und ich werde untersucht. Ich frage verschiedene Male, probiere mich verständlich zu machen, worum es dabei geht, was mir nicht gesagt wird. Die Carabinieri sind eigentlich die ganze Zeit bei der Behandlung im Raum und ich habe probiert, an die offensichtlich eine Ärztin, ich weiß es nicht genau, sie hat sich eigentlich nicht wie eine verhalten, sie zu bitten, mir zu helfen, mir einen kleinen Moment Ruhe zu verschaffen oder so, aber sie hat weder von ihrem Recht gebraucht, die Carabinieri aus dem Raum zu schicken, noch hat sie in irgendeiner Art probiert, mich aufzufangen, mir ein Glas Wasser zu geben oder irgendwie sowas, was ich in dem Moment eigentlich ganz gut hätte gebrauchen können. Ich sage das eigentlich jetzt nur so, um diese Stimmung zu beschreiben, dass wir eben halt mitten aus unserem Tag herausgerissen werden und in einem Krankenhaus und auf verschiedenen Polizeiwachen vorgeführt wurden. Ich werde auf Verwundungen untersucht, die nicht gefunden werden, weil sie gar nicht da waren. Und als ich aus diesem Raum herausgeführt werde, kriege ich das erste Mal Handschellen angelegt und muss eben halt in der Hitze in einem Jeep draußen warten.
Es dauert Stunden, bis alle auf diese Art abgefertigt sind. Dann bekommen wir mit den Armen auf dem Rücken Handschellen angelegt. Ich werde zusammen mit Alex in einem Carabinieri-Streifenwagen gesetzt. Wir wissen nicht, was jetzt weiter passiert und es sagt uns auch keiner irgendetwas. Der Wagen fährt los und rast mit unglaublich hoher Geschwindigkeit mit Blaulicht und Sirene durch Serpentinstraßen und kleinere Orte und baut mehrmals fast einen Unfall. Mir wird schlecht, ich habe große Angst. Irgendwann kommen wir in Margarita an. Vor den Polizeistationen steht der rote Campingbus und mehrere Fernsehteams, die mich filmen, als ich aus dem Auto in die Polizeistation geführt werde. Wir werden immer noch mit den Handschellen auf dem Rücken in den Hinterraum gegenüber der Eingangstüre gebracht, in dem ein paar Sessel und viele Kartons stehen. Die Frauen sollen sich auf die Sessel und die Männer auf den Boden setzen. In dem Raum stehen zwei uniformierte Carabinieri, die uns bewachen. Ich sitze neben Carsten und Sven auf dem Boden. Polizist 1 und 2, die wir schon von der anderen Wache und der Festnahme kennen, betreten den Raum. Polizist Frei fragt erneut, ob wir in Genua gewesen sind und ob wir Englisch sprechen. Ihm wird geantwortet, dass wir die Anwältin Multedo sprechen wollen, worauf Polizist 1 um sich schreit und mehrere von uns ins Gesicht schlägt und Tritte verteilt. Er reißt Alex die Brille vom Gesicht und schmeißt sie in die Ecke. Polizist 2 fuchtelt mit einem Zettel herum und sagt Tine, er wisse, dass sie sich im Krankenhaus in Genua behandeln lassen hat. Als Tine sagt, dass sie einen Anwalt sprechen möchte, schlägt Polizist 1 sie ins Gesicht und schreit, no avocado, kein Anwalt. Er schlägt sie auf den Kopf und sie fällt vom Sessel. Er tritt sie, als sie mit den auf dem Rücken gefesselten Händen auf dem Boden liegt. Er schreit, rennt durch den Raum und droht allen Schläge an. Nun nimmt er auch meine Brille, knallt sie auf einem in der Ecke stehenden Fernseher und verlässt den Raum. Polizist 2 sagt, dass wir hier in Italien sind und dass wir keinen Anwalt bekommen und mit ihm reden müssten. Polizist 1 betritt mit einem großen Schlagstock und einem glühenden Zigarillo in der Hand erneut den Raum. Er schlägt einen von uns mit den Knüppeln auf den Arm und auf die Schulter. Ich kann mich nicht genau an die Reihenfolge erinnern. Er schlägt weiter um sich. Irgendwann schlägt er einen mit dem Knüppel mit voller Wucht auf den Kopf, der nun zusammensackt. Polizist 1 dreht sich zu Mona um und tritt ihr mit den Stiefeln voller Wucht ins Gesicht. Er droht einer weiteren Frau mit eindeutigen Gesten, sie mit dem Knüppel zu vergewaltigen. Er schlägt erneut Tine, knallt den Schlagstock auf den Tisch und verlässt wieder den Raum. Später kommt er mit einigen anderen Uniformierten zurück. Er redet irgendetwas auf Italienisch, nimmt den Schlagstock und schlägt erneut auf Sven ein. Ein älterer Carabinieri nimmt Polizist 1 den Knüppel ab, als dieser nicht aufhört, Sven weiter zu schlagen, der nun auf dem Boden liegt und nach Luft ringt. Polizist 1 richtet ihn auf und schleppt ihn aus dem Raum. Ich weiß nicht, was jetzt mit ihm passiert und habe große Angst um ihn. Die Polizisten verlassen bis auf 2 alle den Raum.
Ich werde in dieser Situation, in der ich nicht bei ganzem Bewusstsein bin, ich habe Schwierigkeiten beim Atmen und mir ist schwindelig, ins erste Obergeschoss der Polizeistation geführt, in dem ich in einen Ermittlungsraum komme, wo mehrere Computer stehen und sich verschiedene Polizeibeamte, eben halt auch die, die gerade von dem Verhör beschrieben worden sind, befinden. Und mir wird deutlich gemacht, dass in diesem Moment jede Menge Zeit ist und jede Menge Zeit da ist, mit mir weiter so zu verfahren, wie sie es eben halt in den vorherigen Stunden getan haben. Allerdings könnte das alles ganz schnell aufhören, wenn ich Papiere unterschreibe, die Sie vorbereitet da oben liegen hatten. Ich habe mir das alles so zusammengereimt, weil es auf Italienisch stattgefunden hat, weil das eine Sprache ist, die ich nicht verstehe. Als ich sage, dass ich hier gar nichts unterschreiben kann und zu diesen Vorwürfen auch überhaupt nichts äußern kann, dass es nicht möglich ist, dass ich einen Anwalt sprechen will, tritt der uns bekannte Zivilpolizist wieder in Erscheinung, indem er mich mit seinen Lederhandschuhen würgt und schlägt. Aber er geht weiter, indem er den Zigarello, den er eigentlich die ganze Zeit im Mund hat, mir ins Gesicht hält und also bei den Durchsuchungen, muss man kurz dazu sagen, gab es verschiedene beschlagnahmte Gegenstände, zum Beispiel Hammer und so Schraubgeschichten, um Reifen zu wechseln und sowas. Einen dieser Hämmer hält er mir vor die Schläfe und droht halt an, mir den Kopf zu zerschlagen, mir die Zähne auszuschlagen, und er hält das halt auch vor meine Kniescheibe und hält mir immer den Stift hin und sagt, ich soll einfach unterschreiben und dann wäre eigentlich alles klar. Die Situation wird dadurch unterbrochen, dass Fotos, die in unseren Kameras gefunden worden sind, in der Stundenentwicklung anscheinend entwickelt wurden, wo ein Demonstrationszug aus Genua zu sehen ist, sowie zwei, drei andere Momente in Genua festgehalten wurden von den Demonstrationen. Und offensichtlich hat das die Beamten so sehr in ihrer Annahme bestätigt, dass sie davon abgesehen haben, mich da weiterhin zu schlagen. Ich werde nach ungefähr einer Stunde zurück in den Raum mit den anderen geführt.
Etwas später werde ich in einen Raum in der ersten Etage gebracht. Dort werden Fotos von mir gemacht und mindestens 10-mal Fingerabdrücke und Handflächenabdrücke gemacht. Die Polizisten sind offensichtlich alle gut gelaunt und machen irgendwelche Witze über mich. Ich werde wieder in den Raum zu den anderen gebracht. Nacheinander werden alle erkennungsdienstlich behandelt. Es dauert Stunden, in denen wir nichts zu essen und zu trinken bekommen. Mittlerweile ist es abends. Irgendwann werde ich von einem weiteren Zivilpolizist und Polizist 1, der uns schon seit der Festnahme begleitet hat, aus der Polizeistation zu einem Auto geführt. Polizist 1 grinst mich an und sagt, dass Italien ein faschistisches Land ist. Auf dem Rücksitz neben mir wird ein Umschlag gelegt, in dem anscheinend mein Portemonnaie und mein Telefon sind. Polizist 1 setzt ein Blaulicht aufs Dach und schaltet die Sirene ein. Der Wagen startet mit sehr hoher Geschwindigkeit. Polizist 1 zieht wieder seine Handschuhe an und grinst bedrohlich zu mir nach hinten. Er schreit ständig irgendwelche Menschen auf der Straße an, die nicht schnell genug aus dem Weg springen. Der Wagen fährt so schnell, mir ist total schlecht. Der Wagen fährt über die Autobahn und erreicht irgendwann das Gefängnis in Genua Marassi. Polizist 1 schreit irgendwas mit Black Block aus dem Fenster des Wagens und die anwesenden Wachpolizisten jubeln, klatschen sich in die Hände und Polizist 1 auf die Schulter. Ich werde in ein helles Büro geführt, wo erneut Fingerabdrücke und Fotos gemacht werden. Alle anwesenden Polizisten beschimpfen mich permanent als Merde und rufen Black Block, jetzt werden mir die Handschellen abgenommen. Es ist spät abends und ich werde durch ein Gittertor in eine Zelle gebracht, wo ich Sven wiedersehe. Durch die Zellentür sehen wir Carsten, der im Gang geschlagen und getreten wird. Nach einer Weile wird Sven aus der Zelle, in der wir zusammen sitzen, herausgeholt.
Am 23. Juli um ca. 21 Uhr werden Carsten, Henrik und ich ins Männergefängnis Marassi in Genua überführt. Gegen ca. 22 Uhr erreichen wir das Gefängnis Marassi. Auf dem Hof werden wir aus den Autos geleitet, vorbei an einer ca. 20-köpfigen Gruppe Gefängnisangestellter, deren Polizist A uns als Black Block vorstellt. Wir müssen nun ein Spalier aus uns beschimpfenden und vereinzelt tretenden Beamten und Wärtern passieren. Uniformierte stellen mich an die Wand, durchsuchen mich und befehlen mir, mich komplett auszuziehen. Das ist jetzt eine Situation, die ich alleine erlebt habe, die, nachdem ich aus dem Raum geführt wurde, den Henne gerade beschrieben hat. Ich stehe halt eben halt an der Wand und bekomme die Aufforderung, mich komplett auszuziehen. Alles. Ich stehe splitternackt vor ihnen und etwa 2 Minuten lang herrscht totale Ruhe in dem geschlossenen Raum. Es sind 2 Uniformierte anwesend. Der Raum liegt zum Großteil im Dunkeln. Nur ein Teil, der Teil, in dem ich mich aufhalte, ist beleuchtet. Plötzlich schreien die Männer mich an. Sie brüllen mir direkt in die Ohren und ich verstehe nichts. Ich habe ohnehin klopfende Kopfschmerzen. Sie befehlen mir, dass ich mich bewegen soll, auf und ab. Ich soll vor Ihnen einen Hampelmann mimen und ich versuche, das Verlangte umzusetzen. Worauf die Beamten mich verspotten und mich auslachen. In dieser Situation, wie ich nun da stehe, fangen sie an, auf mich einzuschlagen. Sie schlagen mir auf den Kopf und auf sämtliche Körperteile. Ich liege ohne Kleidung auf dem Boden, in dem ich getreten werde. Und zum krönenden Abschluss bekomme ich eine Belehrung darüber, dass ich mich in Italien befinde und dass ich in einem faschistischen Land sei, dass ich als Antifaschist ihr Feind bin und dass sie mich töten werden, genauso wie sie Carlo getötet haben. Und dieses deuten sie ein paar Mal an, indem sie die Finger zu einer Pistole formen und mir auf den Kopf halten. Zum Abschluss stellt mir einer der Beamten seinen Stiefel ins Gesicht und schreibt mich an, wovon ich allerdings gar kein Wort verstehe. Ich darf mich anziehen und werde aus diesem Raum geführt. Achso, okay, na gut. Als ich aus diesem Raum rausgeführt werde, werde ich in eine Art Behandlungszimmer geführt. In diesem Behandlungszimmer befinden sich zwei Männer, die weiße Kleidung tragen. Der eine sitzt an einem Schreibtisch, der andere steht vor dem Schrank und hält eine Spritze in der Hand. Er wiegt diese Spritze bedrohlich auf und ab und grinst mich an. Mir wird deutlich gemacht, dass ich einen Zettel unterschreiben soll, ansonsten würde ich eine Injektion bekommen. Ich unterschreibe diesen Zettel sofort. Ich sitze dem Mann in weißer Kleidung gegenüber am Tisch. Hinter mir steht der Wärter, der mich hierher geführt hat und beschimpft mich. Allem Anschein nach sind die beiden Männer belustigt über das, was der Wärter zu sagen hat, und sie lachen und verspotten mich. Ich verspüre in dieser Situation eine große Angst und immenses Unwohlsein. Ich soll aus dem Raum geführt werden, allerdings probiere ich, nach etwas zu essen und zu trinken zu verlangen, worauf ich nicht ausgelacht werde.
Irgendwann werde auch ich aus der Einlieferungszelle von zwei Schießern herausgeholt, die mich von hinten treten und schlagen und anschreiend in einen weiteren Raum bringen. Dort stehen zwei weitere Schließer, die mich direkt beide schlagen. Ein dritter Uniformierter kommt hinzu. Alle schreien auf Italienisch auf mich ein. Ein sehr muskulöser mit T-Shirt und Glatze, der hinter einem Tresen steht, zeigt mir Schriftstücke und einige Umschläge, die ich an der Klebefläche unterschreiben soll. Als ich mich weigere, schreit er mich an und boxt mich mehrmals ans Kinn und vor den Kopf. Von hinten werde ich in den Rücken geschlagen. Nun unterschreibe ich, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Der Mann im T-Shirt kommt hinter dem Tresen hervor, sie schlagen und treten mich, bis ich auf dem Boden liege. Dann drückt mir einer seinen Schuh auf die Backe ins Gesicht. Ich habe große Angst, aber ich blute nicht. Sie stellen mich an die Wand auf eine Matte. Ich soll mich ausziehen. Meine Brille liegt zum Glück unbeschadet neben mir. Ich hebe sie auf und lege sie auf einen Tisch neben mir. Ich stehe nackt vor den Schließern. Sie schlagen mich ins Gesicht und beschimpfen mich. Vor der geöffneten Tür sammeln sich mehrere Schließer, die alle laut lachen. Auf mich zeigen und immer wieder Black Block, ha 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 und Animale rufen. Einer der Schließer stellt einen Eimer Wasser unter einen Lappen neben mich und fordert mich auf, den Raum zu putzen. Während ich also nackt auf dem Fußboden wische, lachen und grölen diverse Uniformierte um mich herum und treten mich zwischendurch immer wieder. Ich höre sie Keilrufe, einige machen den Hitlergruß. Von hinten wird mir ein Eimer Wasser übergekippt. Ich wische den Boden. Als er längst sauber ist, soll ich die Wand putzen, dann wieder den Boden. Schließer A schreit immer wieder, poliere, poliere. Es scheint zur allgemeinen Belustigung der Schließer beizutragen, mich putzen zu sehen. Ich werde aufgefordert, meine Sachen wegzuschmeißen. Sie schlagen und treten mich noch mehrmals, auch noch, als ich auf dem Boden liege. Und rufen immer wieder Animale. Dann soll ich mich wieder anziehen. Ich bekomme eine Tüte mit Bettzeug in die Hand gedrückt und werde von mehreren Schließern, die hinter mir gehen und mich treten, in einen weiteren Raum gebracht. In diesem befinden sich mehrere Schließer sowie zwei Männer mit Kitteln und Gummihandschuhen. Ein Schließer steht mit Hitlergruß vor mir, sagt, dass ich scheiße sei und er Hitler, Mussolini und Berlusconi gut findet. Er deutet an, mir den Kopf abzuschneiden, sagt, dass ich Antifaschist bin und deswegen an die Guillotine gehöre. Die Männer in den weißen Kitteln lachen, die Schließer hinter mir auch. Der eine Mann im weißen Kittel sagt, ich müsse etwas unterschreiben, was ich nicht tue. Daraufhin kommt der eine mit einer großen Spritze auf mich zu. Ich sage no, er deutet an, ich solle unterschreiben, ich unterschreibe und er packt die Spritze wieder weg. Zwei Schließer führen mich heraus, sie treten mir in die Kniekehlen und die Hacken, beschimpfen mich als Animale und rufen immer wieder Black Block, Black Block. Sie schubsen mich unter Gelächter in eine Einbettzelle, in der ein Scheißhaufen und ein blutverschmiertes T-Shirt auf dem Boden liegen und sagt, Cello, Animale oder sowas. Dann ziehen sie mich wieder heraus, lachen und bringen mich ein paar Türen weiter in eine Zelle, in der bereits Sven, Carsten und Björn sitzen. In der folgenden Nacht bleibt das Neonlicht an. Immer wieder wird gegen unsere Zellentür geschlagen und Black Block geschrien. In den folgenden zwei Tagen und Nächten kommt es immer wieder zu Übergriffen in der Zelle, die ich zeitlich nicht mehr ganz in Reihenfolge bringen kann. Nachts betreten Schließer unsere Zelle, ziehen uns die Decken weg und schreien uns an. Sie verteilen Schläge und Ohrfeigen, fordern eine Person auf, die Schuhsohlen eines Schließers zu lecken. Immer wieder treten Schließer an die Kuckluke der Zelle und beschimpfen uns. Schließer 1 stürmt irgendwann in die Zelle, schreit alle an. Wir sollen uns hinstellen, dann wieder hinlegen, wieder aufstehen und wieder hinlegen. Er schlägt mehrere Personen vor die Brust und deutet an, mir einen Hocker auf den Kopf zu schlagen. Später, als wir in den Betten liegen, nachdem wir dazu aufgefordert wurden, klettert er im Bettgerüst hoch und schlägt mir mehrmals auf den Kopf und schreit unentwegt. Ein anderer Schließer kommt mehrmals in die Zelle, schreit herum, macht den Hitlergruß und schlägt uns vor die Brust, fordert uns auf, auch zu grüßen. Ein anderes Mal erscheint Schließer 2 zusammen mit einem Mann im Kittel und Handschuh, der einen Stein in der Hand hält und behauptet, es wäre unserer. Immer wieder werden wir von allen Schließern verbal attackiert und beschimpft. Einmal müssen wir uns hinstellen und dürfen uns stundenlang nicht setzen. Ein anderes Mal müssen wir den Fußboden wischen, während Schließer 1 mit seiner Zigarette auf den Fußboden ascht und uns dann immer wieder auffordert zu wischen, bis das Essen kalt ist. Er ascht uns auch mit der Zigarette in das Essen. Nachts werden wir regelmäßig geweckt und beschimpft. Das Neonlicht wird willkürlich eingeschaltet. Wir werden mitten in der Nacht mit verstellter Stimme durch die Sprechanlage bedroht. Mit Black Block, Die, Die, Die und ähnlichen Scherzen. Ein anderes Mal kommt Schließer 2 mit einem langen, spitzen Messer in die Zelle. Er deutet an, uns das Messer an den Hals zu setzen. Erst mit den ersten offiziellen Besuchen durch Anwälte und Konsulat änderten sich diese Zustände. Wir sehen dann noch die gleichen Schließer fast jeden Tag wieder und haben insgesamt 6 Wochen in diesem Knast in Genua Rossi verbracht.
Man muss sich vorstellen, dass 3 Tage nach den permanenten Misshandlungen im Knast und 4 Tage nach unserer Festnahme wir im Prinzip erst erfahren haben, weshalb man uns anklagt und im Knast behält. Wir hatten 4 Tage nach der Festnahme die erste Haftprüfung, in der die Anklage uns auch mitgeteilt wurde. Sie lautete auf Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, dem sogenannten Black Block. Des Weiteren Verwüstung, Zerstörung und Plünderung, worauf im Ganzen 8 bis 15 Jahre Haft stehen. Wir haben also mit dieser Anklage und unter diesen Eindrücken die weiteren 6 Wochen in Haft verbracht. Es folgten 3 Haftprüfungen, während deren die Staatsanwältin mit immer absurderen Beweisen bzw. Indizien ankam. Zum Beispiel wurde eben neben unserer schwarzen Kleidung, die wir dabei hatten, die eben diese Mitgliedschaft beweisen sollte, wurden uns die Werkzeuge vorgehalten, die wir eben dabei hatten, um unsere Campingmobile reparieren zu können. Und teilweise wurde dann tatsächlich zu so absurden Beweisen gegriffen wie Zigaretteneindrehfilter, die zur Herstellung von Molotow-Cocktails dienen sollten. Nach 6 Wochen sind wir dann aus der Haft entlassen worden, was lediglich heißt, dass die Haft ausgesetzt ist. Wir sind weiterhin angeklagt, erwarten im Herbst oder wann auch immer, es verschiebt sich immer mehr eine Aussage, ob uns ein Prozess erwartet oder ob es fallen gelassen wird. Und wir bitten euch alle, das aufmerksam zu verfolgen und fordern die Staatsanwaltschaft auf, die Anklage fallen zu lassen. Zu erwähnen wäre noch, dass die deutschen Behörden sehr hilfreich waren für die italienische Staatsanwaltschaft, Sie haben bereits nach 3 Tagen Daten über uns rübergesandt. Also nach dem Bericht einer Bundestagsabgeordneten wusste die Polizei in Genua bereits, wussten Teile aus Akten, die die deutschen Behörden über uns besitzen. Das waren zum Beispiel Personalienaufnahmen von Sitzblockaden, die 6 Jahre zurücklagen, also nicht mal Verurteilungen. Und des Weiteren sind wir mit dieser Festnahme in Genua in sämtliche polizeilichen Behörden Dateien gewandert. Zum Beispiel sind wir im Bundesgrenzschutz, im Verfassungsschutz, bei Europol, Interpol, in der Gewalttäterdatei links, in der Straftäterdatei für linksmotivierte Straftaten gespeichert, wie uns mitgeteilt wurde auf Anfrage unserer Anwältin. Und unsere Daten werden, also unsere Personaldaten werden auch bei jedem europäischen Gipfelereignis oder Großereignis den jeweiligen Behörden der anderen Länder übersandt. Ja, damit werden wir schließen.
Vielen Dank. Hast du da Fragen? Oder?